Susanne, wir sind hier mitten im Stuttgarter Westen, direkt am Feuersee und man hört es wahrscheinlich. Wir sind an der Straße, viel Verkehr und auch Baustellenlärm. Gegenüber ist der Ernst Klett Verlag.
Und mit David Klett, dem Vorstand der Klett-Gruppe, sind wir jetzt auch gleich verabredet.
Der Klett Verlag ist bekannt für Schulbücher. Da kommen Erinnerungen hoch, oder?
Ja, Nostalgie.
Ja, aber lassen wir das an der Stelle. Schulbücher macht Klett immer noch, aber darüber hinaus natürlich viel, viel mehr auch noch. Susanne, die Klett-Gruppe ist weltweit aktiv, Hauptsitz ist aber hier in Stuttgart. Welche Rolle spielt so ein Konzern für die Region hier?
Klett steht für die Stadt, für den Verlagsstandort Stuttgart, hat eine enorme Bekanntheit, ist ein Familienunternehmen, ist rundum prägend aus meiner Sicht. Und ich habe es gerade schon gesagt, ein bisschen Nostalgie springt auch mit, wenn man an seine eigene Schulzeit zurückdenkt.
178K, der Wirtschaftspodcast der IHK Region Stuttgart mit Susanne Herre und Martin Hoffmann.
Künstliche Intelligenz ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken und manchmal wissen viele gar nicht, dass im Hintergrund eine KI arbeitet. Branchenübergreifend wird KI immer wichtiger, aber wie sieht das konkret im Bildungssektor aus und wie ist hier der Status quo und wohin geht die Reise?
Und über das und noch viel mehr wollen wir jetzt mit David Klett sprechen.
Wir sind jetzt im Klett Verlag, wir wurden hoch ins zweite OG geschickt.
Und sehen Herrn Klett schon.
Da ist er schon direkt.
Hier kommen Sie rein.
Hallo, Herr Klett.
Hallo, guten Tag.
Hallo, Herr Klett, hallo.
Hallo. Bitte, hier können wir uns hinsetzen.
Herr Klett, wir starten unseren Podcast immer mit persönlichen Fragen und ich habe jetzt meistens auch nach dem beruflichen Werdegang gefragt und bei Ihnen finde ich das super interessant, weil Sie haben Wirtschaftswissenschaften, Klammer auf, eher trocken und Philosophie, für mich sehr kreativ und geistig studiert. Passen diese zwei Studienfächer zusammen und wie kam es zu dieser Studienwahl?
Ja, das klingt wie ein Widerspruch. Für mich fühlt es sich gar nicht wie ein Widerspruch an. Ich habe in Wittenherdecke studiert und Wittenherdecke war als kleine, sehr spezielle Uni mit einem sehr eigenen Profil schon bei den Wirtschaftswissenschaften geistig sehr offen, sehr frei. Also mein erster Professor war Soziologe, bei dem ich am Ende dann auch promoviert habe, obwohl das im Fach BWL war. Das war in Witten typisch. Witten war auch bekannt für sein Studium Fundamentale. Jeden Donnerstag ging es um Philosophie, um Literatur, um Phänomenologie der Musik. Und nach dem wirtschaftswissenschaftlichen Studium habe ich einfach gemerkt, ich will noch mehr davon. Insofern war das für mich eigentlich, diese geistige Öffnung war für mich eigentlich das, was ich mehr haben wollte. Und insofern war es für mich sinnvoll, von den Wirtschaftswissenschaften dann weiterzugehen und mit dem Diplom in der Tasche dann Philosophie und Kulturreflexion, so hieß der Studiengang damals, noch den Bachelor zu machen und dann zu promovieren.
In der Soziologie haben Sie dann promoviert,
ja. Genau. Ja. Ja, im Bereich Kindheitssoziologie.
Ja, okay, passt da dann zu dem, was Sie jetzt machen. Aber Kindheit ist nochmal ein gutes Stichwort, wenn ich das aufgreifen darf. Sie sind in eine Unternehmensfamilie geboren und hineingewachsen. Was macht das besonders? Wie haben Sie das wahrgenommen als Kind oder haben Sie es überhaupt vielleicht gar nicht wahrgenommen?
In Familienunternehmen sagt man ja oft, dass das Unternehmen mit am Tisch sitzt. Und bei uns saß das auch mit am Tisch. Auch wenn mein Vater, zumindest als wir kleiner waren, peinlich darauf bedacht war, nicht über das Unternehmen zu sprechen. Aber meistens ist ja auch das Tabu ja nur das unthematisierte Anwesende. Für mich war das immer spürbar, vor allen Dingen in Form der Sorge. Denn uns ging es als Unternehmen in den 70er Jahren, in den 80er Jahren nicht wirklich gut. Wir haben unter dem sogenannten Pillenknick gelitten. 1967 wurde die Pille erfunden und 1973 haben die Deutschen nur noch halb so viel Kinder bekommen. Nämlich von 1,3 Millionen auf rund 700.000. Und das ist für Schulbuchverlage immer eine Katastrophe. Denn es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Fortpflanzungsrate und Schulbuchumsatz. Und das hat uns quasi an die Pleite geführt. So dass, wenn ich heute zurückdenke an die Zeit und an Erinnerung an meinen Vater, ist, dass er eben mit Sorgenfalten nach Hause kam.
Also Sie haben ja selber vier Kinder. Wie ist es heute, wenn Sie jetzt bei sich am Esstisch sitzen, halten Sie das Unternehmen dann raus oder haben Sie es dabei?
Also ich habe es eigentlich immer dabei. Ich glaube, heute sind wir noch ungezwungener eigentlich mit dem Thema unterwegs. Meine Kinder bekommen natürlich viel mit über das Unternehmen, einfach weil das Unternehmen größer und sichtbar geworden ist. Und wenn sie in die Schule gehen und Klett heißen oder Klettbücher haben, allein dann kommen sie mit dem Unternehmen in Berührung. Ich würde sagen, heute ist insgesamt das Thema entspannter, weil wir eine große Familie sind. Und ich habe Cousinen und Cousins ersten und zweiten Grades. Wir sind also eine, in der Familienunternehmensforschung nennt sich das Großfamilienorganisation unterwegs. Wir sind 40 Gesellschafter, darunter auch einige Minderjährige. Und für uns ist das Sprechen über das Unternehmen etwas ganz Normales und Alltägliches geworden, ohne jegliche Verkrampfung. Und das gilt für meine Kinder und das gilt für die anderen jungen Leute bei uns in der Familie auch.
Inwiefern war für Sie der, ich sage es mal, der Weg so ein bisschen auch schon vorgezeichnet, dass Sie sagen, okay, ich werde später auch mal wirklich aktiv in diesem Familienunternehmen arbeiten?
Überlegt habe ich mir das schon sehr ernsthaft. Und ich glaube, jetzt im Rückblick kann man sagen, mein Vater wollte das auch. Und er hat da keinen Hehl draus gemacht. Und dass ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe, hat sicherlich was damit zu tun gehabt. Dass ich dachte, das ist das, was man brauchen kann, wenn man versucht, bei uns im Unternehmen Karriere zu machen. Wir haben als Familienunternehmen recht strenge Regeln, schon sehr lange, was man eigentlich alles gemacht haben muss, um es versuchen zu dürfen. Und diese Liste kannte ich und an der habe ich mich dann orientiert. Zum Beispiel habe ich Latein und Griechisch in der Schule mehr schlecht als recht gelernt. Aber als jemand, der hier Karriere machen will, müssen sie als Familienmitglied zwei lebende Fremdsprachen sprechen. Weshalb ich zum Beispiel nach dem Studium nach Frankreich gegangen bin, um erstmal noch Französisch zu lernen. Einfach damit ich diese Qualifikation mitbringe. Also ich will damit sagen, ich hatte das Unternehmen schon im Auge und musste dafür auch aktiv was tun. Ich will aber auch sagen, dass gerade während der Promotionszeit mir der Gedanke schon auch kam, und laut kam, dass ich vielleicht was anderes machen könnte. Also es gab immer wieder andere Überlegungen und Phasen, in denen ich das Gefühl hatte, vielleicht könnte ich ja doch versuchen, Professor zu werden der Soziologie. Erst als ich dann in New York für Scholastic, einem fantastischen, damals fantastischen Kinderbuchverlag gearbeitet habe, war es für mich klar, das ist der Weg. Und dann ab da gab es dann kein Halten mehr.
Bevor wir gleich noch auf den Verlag natürlich zu sprechen kommen, ich habe gelesen, Sie sind Honorarkonsul von Thailand. Das ist bei mir so, ich muss sagen, das klingt erstmal großartig. Ich kann mir das sehr gut auf einer Visitenkarte auch vorstellen. Wie sind Sie dazu gekommen? Wie passt das, ich sage es mal, zu Ihrer normalen, in Anführungszeichen, Tätigkeit?
Eigentlich gar nicht. Man kann eine ganz kleine Brücke bauen. Ich habe vor vielen Jahren meine jetzige Frau auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt. Und zum Spaß kann man sagen, bei uns in der Branche verliebt man sich auf der Frankfurter Buchmesse. So war es bei uns nicht, aber später hat es dann eben gefunkt. Meine Frau ist Eigentümerin und Verlegerin des schönsten und vielleicht größten Kinderbuchverlags in Thailand. Und aus dieser Erstbeziehung und dann aus dieser Ehe heraus habe ich auch eine handfeste Thailand-Meise entwickelt. Ich bin völlig fasziniert von dem Land. Und ich lebe da auch mein Interesse an der Bildung aus. Ich arbeite viel am Thema Berufsschulkooperation. Wie kriegen wir thailändische Berufsschulen und deutsche Berufsschulen, vor allem hier in Baden-Württemberg, miteinander ins Gespräch? Wie kann man voneinander lernen? Und zwar in beide Richtungen sehe ich da viele Chancen. Und über diesen Zusammenhang gab es einen Kontakt zur Schwester des jetzigen Königs, Prinzessin Sirinthorn, die Stuttgart besucht hat. Und damals war das Königreich Thailand auf der Suche nach einem Vertreter, der sich hier vor allen Dingen um die Diaspora kümmert, also die Thailänderinnen und Thailänder, die hier in Baden-Württemberg leben, was einige 10.000 sind. Und dann haben die mich gefragt und ich habe es gern gemacht.
Und jetzt sind wir schon auf dem Weg tatsächlich mitten in das Bildungsthema auch rein. Vielleicht einfach auch nochmal, also ich erinnere mich auch, Klett, Bücher, Schulbücher, das ist ganz toll. Aber Klett macht ja heute viel mehr als nur Schulbücher.
Tatsächlich, wir kriegen das wahrscheinlich auch nicht weg. Der erste Gedanke, der den meisten Menschen kommt, wenn sie Klett hören, ist, das sind die mit den Schulbüchern. Aber das erste Missverständnis ist, dass das immer Schulbücher sein sollen. Klett bietet ein Riesenrepertoire an unterschiedlichsten Medienformen und Lösungen an, die den Lehr-Lern-Prozess unterstützen. Und da ist das Schulbuch eben nur eine Form davon. Das zweite ist, dass wir oft mit Deutschland assoziiert werden, aber wir sind in 27 Ländern mit eigenen Unternehmen unterwegs. Wir sind führende Schulbuchverlage in Großteil der europäischen Länder. Und zum Beispiel in Finnland verkaufen wir kein einziges Schulbuch. Das sind rein digitale Lernumgebungen für die Sekundarstufe 2 in dem Fall. Man kann die Kreise noch weiterziehen. Die Hälfte unseres Umsatzes, Klett steht für rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz, kommt aus dem Betrieb von Bildungsinstitutionen. Also über 200 Kitas, rund 50 Schulen, mehrere Dutzend Berufsschulen und Universitäten, Fachhochschulen genau genommen. Kitas betreiben wir auch außerhalb von Europa, zum Beispiel in Afrika, Südafrika, Sierra Leone, in Australien, meistens in Partnerschaften. Oder jetzt kürzlich ist Indien dazugekommen. Und all das ist dann Klett. Und von den rund 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die größere Zahl wahrscheinlich, es sind wahrscheinlich Lehrerinnen und Erzieherinnen.
Wenn Sie das so schildern, dann kann ich verstehen, was Sie vorher gesagt haben, dass Ihr Vater manchmal die Sorgen ja auch mit an den Tisch gebracht hat. Es ist ein unglaublich großes Unternehmen, Konzern, würde ich fast gar sagen. Was sind die Themen, die Sie im Moment am meisten beschäftigen, wenn Sie auf den Rahmen schauen?
Das Thema, das uns beschäftigt und auch mit Sorge, also uns Sorgen macht, ist, dass die Leistungen zum Beispiel der europäischen Bildungssysteme schlechter werden. Das gilt in Deutschland. Die Zahlen werden Sie kennen. Wenn ein Viertel aller Schülerinnen und Schüler, die aus der Grundschule kommen, nicht mal auf Basisniveau lesen können, dann ist das eine Katastrophe. Und wir sehen das nicht nur in Deutschland. Wir sehen mal in anderen Ausprägungen, sehen wir das auch in zum Beispiel in den Niederlanden, was die Lesefertigkeit anbelangt. Und selbst Finnland hat sich enorm verschlechtert, was die Schülerleistungen anbelangt, seit dem PISA-Schock, seit dem Jahr 2000, seitdem wir eigentlich wissen, dass Finnland vorne ist. Finnland ist immer noch besser dran als wir. Und das beschäftigt uns, ja. Welchen Beitrag können wir leisten, um Lehrkräfte zu entlasten und zu befähigen, mit den Herausforderungen umzugehen, mit denen sie jetzt zu kämpfen hatten? Herausforderungen, die es vielleicht so vor 10 oder 15 Jahren noch gar nicht gab.
Und was würden Sie sagen, sind die Gründe für diese Problematik? Also wenn das vor allem europäisches Phänomen ist, also wir diskutieren es ja oft sehr deutsch oder baden-württembergisches im Vergleich der Länder untereinander. Aber wenn Sie sagen, das ist ein baden-württembergisches, das ist ein europäisches Phänomen, was sind aus Ihrer Sicht die Gründe?
Ja, also ich versuche mich da so gut wie möglich auch abzusichern empirisch, indem ich versuche, die großen Vergleichsstudien zu lesen und deren internationalen Vergleichsstudien zu lesen und zu gucken, was wird da als Argumente vorgebracht. In der Bildung kommt man ja schnell zu allen möglichen Hypothesen. Und das, was ich verstehe, was naheliegend ist, es gibt sicherlich einen Corona-Effekt, dass einfach viele Kinder nicht ausreichend beschult werden konnten in der Zeit. Es gibt das Thema Lehrermangel, Lehrerinnenmangel. Wir haben in fast jedem europäischen Land eine viel zu hohe Zahl an Ausfallstunden. Es gibt in vielen Ländern eine wachsende Heterogenität, also dass Schülerinnen und Schüler einfach mit sehr unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen in die Schule kommen und individueller gefördert werden müssten. Ich glaube, das wird jetzt auch immer deutlicher, dass der übermäßige Gebrauch von digitalen Endgeräten und sozialen Medien Folgen hat und all das zusammen, und da gibt es noch einige andere Effekte, und all das zusammen kann eine ziemlich explosive Mischung entwickeln. Also wir sprechen selber von Bildungssystemen unter Stress, einfach weil sie sehr viele verschiedene Stressfaktoren haben, von dem einer allein schon Arbeit genug wäre, und jetzt kommt es halt geballt zusammen.
Aber das hieße, wenn ich jetzt einen Punkt aufnehme, Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, Personalmangel, wäre das ein Wunsch an die oder eine Empfehlung auch an die neue Landesregierung, dort zu priorisieren und dort auch zu investieren, den Mut zu haben, auch klare Prioritäten zu setzen?
Ich mache es mir leicht, die Antwort ist ja. Okay. Mir ist allerdings auch klar, jeder ruft nach mehr, und wir haben es mit einer prekären Haushaltslage zu tun und eine Politik, die zumindest auf der Bundesebene halt viel an laufenden Haushaltsposten über auf Pump finanziert, und uns muss allen klar sein, dass das nicht nachhaltig ist. Also auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn Sie in Kinder nicht investieren, wird es immer wahnsinnig teuer hinten raus. Insofern denke ich, alles, was unsere Schulen und unsere Kitas, unsere Schulen nicht leisten können, spiegelt sich in den Lebensperspektiven und in Biografien der jungen Menschen, die da rauskommen. Und was sie in der Schule nicht mitgegeben bekommen, wird ihnen ihr ganzes Leben fehlen. Und das hat natürlich ökonomische Perspektiven, aber hat auch was das eigene Lebensglück anbelangt, enorme und schlimme Folgen. Insofern sage ich, und das wäre jetzt die lange Antwort, ja, wenn ihr da nicht investieren wollt, also mir fallen schon noch ein paar andere Felder an, wo es auch enorm wichtig ist, aber das wird einfach dann sehr, sehr teuer. Und vielleicht sogar katastrophal für den Industriestandort und Wissensstandort Deutschland, wenn wir da schludern. Und wir schludern da.
Wenn Sie sagen, die Lehrerinnen und Lehrer sind zu wenige oder vielleicht haben sie auch zu wenig Zeit für ihren Bildungsauftrag, sehen Sie da Chancen auch in KI? Also ich komme jetzt extra mal auf die Lehrenden zu sprechen und gar nicht auf die Frage, die wir gerne auch noch ansprechen, was KI für eine Rolle spielt für die Lernenden, sondern für die Lehrenden. Ist das nicht eine Erleichterung auch an der oder kann es eine Erleichterung oder Chance auch an der Stelle geben oder sein?
Mit jeder technologischen Großinnovation, und ich glaube, da ist die KI wahrscheinlich ungesehen, ja, also so schätze ich sie ein, was diesen Sprung oder diesen Erweiterung des Möglichkeitsraums anbelangt, ergeben sich natürlich auch Chancen in fast allen Lebensbereichen und natürlich so auch in der Schule. Wir wissen, dass Lehrerinnen und Lehrer enorm zu leiden haben unter Bürokratie und über allen möglichen Krams, den sie machen müssen, der eigentlich nicht am Kind passiert oder am Jugendlichen. Und natürlich ist die Hoffnung berechtigt, dass man da für Entlastung sorgen kann. Ich glaube, der Weg ist allerdings weit. Wir sehen, dass Bildungssysteme sich wahnsinnig schwer tun, schnell die Möglichkeiten richtig zu ergreifen. Ja, wir haben sehr viele rechtliche Hindernisse, zum Beispiel KI in der Schule rechtssicher einzusetzen, und so, dass auch Lehrerinnen und Lehrer sich da sicher fühlen. Und dann denkt der Staat, haben wir jetzt in Deutschland den interessanten Fall, dass der Staat sagt, ach nein, das machen wir mal selber und bietet eine staatliche KI an. Und wir können schon sehen, das ist also in meiner Sicht dann eher ein Rückschritt. Also man kastriert sozusagen die Möglichkeiten, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und so sehe ich es einfach noch nicht so richtig, dass generative KI zu wirklichen Entlastung führt in der Breite. In Einzelfällen, wie immer, finden Sie natürlich sensationell spannende Beispiele. Also mir fallen einige Schulen ein, wo meistens die Schulleitung sagt, nein, wir finden da kreative Wege, unsere Lehrkräfte zu entlasten. Und wir gucken uns genau an, welche Prozesse und welche Workflows wir jetzt KIisieren können, damit die Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit am Kind haben. Also ich glaube, Beispiele gibt's genug. Und als Bildungsunternehmer interessieren die mich natürlich auch, weil ich mir vorstelle, dass ich da bei den Schulen einen Stich machen kann und ihnen interessante Lösungen anbieten kann. Aber geknallt hat's noch nicht.
Aber weil Sie gerade sagen, selbst interessante Lösungen anbieten, das heißt, Sie investieren auch konkret in KI-Lösungen für Schulen, für Lehrerinnen und für Lehrer?
Ja, also das kann sowohl auf der Ebene der Schulorganisation als auch der Unterrichtsorganisation, also auf der Ebene der Inhalte, passiert das. Mhm. Wenn es um KI-gestütztes Feedback, individuelles Feedback an Schülerinnen und Schüler geht oder wenn es um einfach das smarter Machen von Lösungen geht, in Finnland, in unserer Lernumgebung dort, ist es für zum Beispiel im Fach Mathematik völlig normal, dass die Schülerinnen, wenn sie in Selbstlernphasen sind, in einer didaktisch intelligenten Art und Weise von KI gefördert werden. Also eben nicht sich Lösungen geben lassen, das Erarbeiten von Skills skippen, sondern genau andersrum eigentlich Kompetenzen mit der Hilfe von KI aufbauen können, weil sie eben didaktisch wertvolle Hinweise bekommen, die ihnen hilft, den nächsten Schritt zu gehen und ihr Verständnis zu erweitern. Die Beispiele aus unseren rund 45 Verlagen könnten hier tagesfüllend sein, wenn ich die vortrage.
Was ich auch total spannend fand, dass KI zum Beispiel auch zu einer gewissen, in Anführungszeichen, Barrierefreiheit irgendwie nochmal beitragen kann, weil es gibt ja natürlich auch nochmal, natürlich jetzt auch unterschiedliche Lerntypen, die da vielleicht auch nochmal anders irgendwie davon profitieren können, aber natürlich auch, ich sage jetzt mal, Menschen oder Kinder mit Behinderung zum Beispiel, die da nochmal ganz anders profitieren können.
Es gibt, was wir immer wieder hören, auch aus Schulen, ist allein auf der sprachlichen Ebene, wenn sie hunderte von Kindern, tausende von Kindern in unseren Schulen haben, die frisch aus der Ukraine kommen und eigentlich super fit sind, aber den Arbeitsauftrag nicht verstehen können. Also ein ganz naheliegendes Beispiel, wo wir sagen, da kann KI sofort helfen. Natürlich beschäftigt uns genauso und wahrscheinlich jeden in der Schule die Schattenseite der generativen KI für den Lernprozess.
Ist es aber nicht so, also ich nutze jetzt ChatGPT für mich als den perfekten Nachhilfelehrer für meine IT-Probleme. Also es gibt niemanden, der so geduldig mit mir ist und noch dreimal sagt, ja, wir versuchen es nochmal von vorne. Ist es, also ich, eine Riesenchance, total super. Aber gehört es nicht auch dazu, frage ich mich dann manchmal, dass mein Gegenüber, mein Nachhilfelehrer auch mal sauer wird und sagt, sag mal, du müsstest doch auch mal verstanden haben. Also was will ich sagen? Also es geht natürlich auch so ein bisschen soziales Verhalten verloren.
Strenge Hand, meinen Sie? Oder?
Ja, oder mal, ja, also ich, mein Vater, und das endete immer in Tränen. Ja.
Also. Ja, ich würde niemanden, also dann sollte man seine Kinder eigentlich nicht unterrichten, wenn einer weint. Wenn ich eins gelernt habe, in der Bildung gibt es kein Entweder-Oder. Es gibt immer nur ein Sowohl-als-Auch. Also Bildung ist einfach zu breit und zu vielschichtig, und allein eine einzige Unterrichtsstunde durchläuft in der Regel mehrere Phasen, in denen sehr Unterschiedliches passiert. Das heißt, so eine pauschale Aussage mit KI wäre doch super, weil sie so hyperindividuell sich auf den einzelnen Schüler konzentriert, ist eben für einen bestimmten Moment im Lehr-Lern-Prozess richtig und im anderen eben falsch. Ja, ich bin selber so ein bisschen geschockt gewesen. Ich war letzte Woche in Finnland, habe viele Oberstufenklassen besucht und sehe reihenweise Schülerinnen und Schüler, die einfach nebeneinander in abgedunkelten Räumen sitzen und sich durch irgendwelche Lernstrecken klicken, in denen sie super individuelle Rückmeldungen von den jeweils genutzten Plattformen bekommen. Tipptopp. Und trotzdem ist das überhaupt nicht meine Vorstellung von einem gelingenden, anregenden Lernprozess. So, für mich war das beklemmend, einfach die 25 Leute zu sehen, die geradeaus in ihre Bildschirme starten, weil ich sage, wo sind die, und ich habe viele Klassen besucht, wo ist jetzt das der Moment, das Miteinander an etwas arbeiten und eben auch, es muss ja nicht gleich der wütende Vater sein, aber es kann ja auch der vielleicht etwas dubbelige Nebensitzer sein, dem man mal hilft, was zu verstehen, oder man ist sich nicht eins in der Problemlösung und da passiert ganz viel in dem Moment, sich eben solche Bildungsprozesse als ein soziales Setting vorzustellen. Und insofern wäre das meine Antwort. Ja, Sie können sensationelle Dinge, wertvolle Dinge tun mit KI im Klassenzimmer, und Sie können es auch einfach komplett kaputt machen.
Als ich das letzte Mal bei Ihnen war, haben Sie mir eine kleine Hausaufgabe mitgegeben, die ich gemacht habe. Ja. Sie hatten erwähnt, dass es Studien gibt, Stanford, Harvard, die sich damit befassen, mit den Auswirkungen von KI auf in dem Fall Studienabsolventen und den Einstieg ins Berufsleben. Und ich habe das tatsächlich angeschaut, in unterschiedlichen Prozentsätzen zwischen 7% und 13% kann man sehen, dass durch KI tatsächlich Jobs, Einstiegjobs auch verloren gegangen sind. Das hat mich seit unserem letzten Gespräch im Übrigen nicht mehr losgelassen, und das Thema ist nach meiner Einschätzung auch eines, das immer mehr diskutiert wird. Haben wir da ein Problem, für das wir auch in der Unternehmenswelt vielleicht sensibilisieren müssen, dass wir nicht gerade diese Einstiegsjobs komplett durch KI wegrationalisieren? Denn wir brauchen die Menschen dann irgendwann später, wenn sie qualifiziert sind und mit KI arbeiten können.
Also ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mir da auch die Kompetenz dazu trauen, das zu beurteilen. Ich bin nun wahrlich kein Experte für das Feld. Ich kann mir nur meine Gedanken dazu machen. Und ich sehe, ich glaube, das Problem, was wir damals angesprochen haben, ist, dass gerade junge Menschen, die in Betrieben anfangen, zunächst mal vieles nicht können, was die KI schon kann. Und sich der ein oder andere Betrieb halt denkt, na gut, dann kann ich mir die ja auch sparen. Und damit eigentlich den Weg versperrt, dass Menschen erstmal in ihre Kompetenz und in ihre sozusagen hineinwachsen können müssen, bevor sie dann richtig sich entfalten können und einen Beitrag leisten können. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Unternehmen in diese Falle tappen. Also da, das ist dieses süße Gift, ja. Ich spare mir die frühe Ausbildung, die ja immer auch bei Berufseinsteigern passiert, ja, auch wenn man es nicht so nennt. Und dass man dann später merkt, wir finden nicht genug qualifizierte Kräfte. Ich will aber auch sagen, dass ich, und das finde ich wirklich atemberaubend, wie enorm schnell KI sich weiterentwickelt. Und ich befürchte einfach, dass das Spektrum dessen, was KI kann, immer mehr wächst und eigentlich dieses Problem sich immer mehr verschärft.
Sie hatten vorher zwei Punkte genannt zum Thema Bildung und dem Personalmangel bei den Lehrerinnen und Lehrern. Aber Sie hatten auch das Thema Social Media erwähnt. Und also das ist ja, ich darf unseren künftigen Ministerpräsidenten zitieren, der vor kurzem bei uns in einer Versammlung war und gesagt hatte, wir verblöden zunehmend und Social Media dafür verantwortlich gemacht hat. Ich glaube, jetzt soll ein Handyverbot an Schulen die Antwort sein. Wie ist Ihr Blick auf das Thema Social Media und wie auf Verbote dieser Art?
Vielleicht entfalten wir das mal ein bisschen. Zunächst mal, wenn es um Social Media geht, es gibt die persönlichen Beobachtungen, die ich mache als Vater, als Onkel, als Tante, als braver Zeitungsleser und muss mir daraus eben ableiten, wie ich bestimmte Dinge sehe und habe halt den Verdacht, dass wenn junge Menschen 4, 5, 6 Stunden am Tag in sich in sozialen Medien aufhalten. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Zahlen. Komischerweise bei der Bitkom sind es immer weniger und auf anderen Stunden mehr. Können wir auch mal gucken, warum das so ist. Fällt es mir nicht schwer zu sagen, okay, das kann nur schädlich sein. Und wenn ich die Studienlage, und da tut sich gerade in letzter Zeit recht viel, überblicke, dann wird das sozusagen wird der Eindruck auch einfach immer klarer, dass zum Beispiel bei jungen Mädchen die Korrelation zwischen hohem Gebrauch von sozialen Medien in jungen Jahren und psychischen Belastungen oder Krankheiten im psychopathologischen Bereich einfach, dass dieser Zusammenhang nicht mehr zu übersehen ist. Und insofern sage ich, jeder Versuch, entweder auf der Ebene der Plattformbetreiber und wenn es halt dann nicht geht, auf der Ebene der Konsumenten für eine Reduktion zu sorgen, scheint für mich sinnvoll zu sein. Ich sehe aber auch, dass es enorm schwierig ist. Also auch Australien scheint ja kein Supererfolg zu sein, wenn man sieht, wie schnell die jungen Menschen halt Wege finden, halt doch zu den sozialen Medien zu kommen. So, das ist sozusagen die, da will ich mich selber darstellen oder sehe ich mich selber als einfach jemand, der so wie Sie versucht zu verstehen, was da gerade passiert. Und man wundert sich so ein bisschen, wie träge eigentlich die Verantwortlichen damit umgehen. So wie wir Kinder ja nicht Alkohol trinken lassen oder irgendwelche anderen Drogen nehmen, tun wir uns enorm schwer, hier regulierend einzugreifen. Das andere ist die Schule. Tendenziell tue ich mich mit diesem Thema Handyverbot dahingehend schwer, dass ich eigentlich stark an die möglichst autonome Schule glaube. Also ich glaube, dass wenn es eine Sache gäbe, die unserem Bildungssystem helfen könnte, ist viel Entscheidungsmöglichkeiten auf die Ebene der Schule zu verlagern, weil dort das Verständnis am größten ist, was los ist und weil ich in anderen Ländern und weil man dort reagieren muss, also an den Schülern, mit Blick auf die Eltern, die man hat. Und ich sehe zum Beispiel in den Niederlanden, dass so eine höhere Autonomie der Schule oft hilfreich ist. Da ist natürlich ein Widerspruch, gleichzeitig zu sagen, aber jetzt werden erstmal Handys verboten. Insofern habe ich da in mir einen inneren Konflikt. Was ich aber sehe an Schulen ist, Handyverbote scheinen für mich einfach nur erstmal rein in Notwehr zu sein. Natürlich gibt es Schulen, die sensationell gut sind im Einsatz von oder in der richtigen Einordnung und der Nutzung von Smartphones und die schaffen es auch, die Kinder dazu zu kriegen, sie genau so einzusetzen, wie man das sehen will. Aber ich glaube, die allermeisten Schulen schaffen es einfach nicht. Und so habe ich den Eindruck, dass wahrscheinlich während wir hier sitzen, gerade wieder in irgendeiner Gesamtlehrerkonferenz beschlossen wird, das Smartphone zu verbieten, einfach weil man nicht anders kann. Und weil das Verbot mal so eine Art erster Haltepunkt ist, von dem aus man vielleicht wieder neu sich überlegen kann, wie gehen wir damit um, welche Öffnungen erlauben wir, an welcher Stelle, wo sind sie didaktisch sinnvoll oder helfen dem Schulklima und so weiter. Und daher muss ich sagen, ich habe größtes Verständnis, wenn eine Schule sagt, wir müssen diese Notbremse einlegen. Und wer bin ich zu sagen, nee, dann habt ihr irgendwie eure Hausaufgaben nicht gemacht und andere können es doch auch und so. Nein, das ist, die Folgen in manchen Schulen sind einfach so katastrophal, dass man sich damit hilft. Jetzt umgehe ein bisschen der letzten Frage. Ja. Sollte man es jetzt auf Landesebene verbieten? Ja, vielleicht entlastet es die Schulen, weil sie eben nicht es den Eltern als individuelle Entscheidung verkaufen müssen.
Ich würde gerne nochmal das Thema jetzt komplett wechseln, weil ich die Chance sehe. Herr Klett, Sie, Herr Klett, sind Inbegriff eines Familienunternehmens, etwas oder Familienunternehmen, die insbesondere hier die Region, aber auch Baden-Württemberg prägen. Wir haben auf Bundesebene im Moment eine Diskussion über die Erbschaftssteuer. Wir haben andere Themen, die jetzt nicht nur Familienunternehmen, sondern generell belasten, Bürokratie. Was würden Sie sagen, sind, da Sie ja auch sehr international unterwegs sind, was sind unsere größten Probleme in genereller Art, ist außerhalb ihres Kernbereichs Bildung, die größten Herausforderungen, die wir in den Griff bekommen müssen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben?
Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen verschiedenen Aspekten, springt mich jetzt einer besonders an, und das ist funktionierender Staat. Also ich halte mich jetzt mal von dem, was für Unternehmer, vielleicht mal abgesehen von der Besteuerung von Betriebsvermögen, da habe ich eine sehr klare Haltung, auch kritische Haltung gegenüber dem, was sich hier der ein oder andere ausdenkt, als Familienunternehmer. Aber ich würde die Steuern jetzt mal beiseite tun, Deutschland Hochsteuerland und so weiter, sondern zunächst mal nur sagen, funktionierender Staat. Ich glaube, dass Unternehmerinnen, Unternehmer, Manager, leistungsfähige Unternehmen oder auch NGOs Phänomenales leisten können, wenn der Staat um sie herum halt gut funktioniert, Bürokratie gut funktioniert. Und ich sehe halt eben bei uns, dass angefangen von einer Baugenehmigung, die wir hier brauchen, wenn wir hier in Stuttgart in wirklich großen Summen investieren und uns für diesen Standort zu diesem Standort bekennen auf Dekaden. Und ich dann sehe, wie schwer sich der Staat da tut auf allen seinen Ebenen, dann würde ich sagen, das wäre für mich der Akzent. Also wie kann Politik dafür sorgen, dass Bürokratie so funktioniert, dass wir, die Bürger, wir, die Unternehmen und alle anderen Akteure einfach unsere Ziele erreichen können und der Staat uns nicht eher im Weg steht.
Geschwindigkeit, weniger Bürokratie und wahrscheinlich auch Digitalisierung. Ne? Das wäre auch ein Punkt bei unserem Staat, der zu funktionierendem Staat und funktionierender Infrastruktur gehört.
Ja, ich meine, ich bin da, das ist, wahrscheinlich muss man da auch wieder irgendein Realo-Dasein entwickeln. Ich war in Estland, da pilgern ja jetzt viele hin. Estland hat wohl neulich gesagt, jetzt kann man sich sogar online scheiden lassen, denen fällt einfach gar nichts mehr ein, was sie überhaupt noch digitalisieren können, und sind jetzt Musterschüler in Europa geworden für einen, zumindest was Bürokratie und verlässliche Abläufe und Prozesse anbelangt, Musterschüler geworden. Und gleichzeitig habe ich eine Ahnung davon, warum wir in Deutschland nicht einfach dahin gehen können und sagen, das laden wir uns mal runter und machen das selbst. Ja, und das hat viel mit Red Tape zu tun, mit komplexen juristischen Konstrukten, die unser Land halt organisieren und die so gewachsen sind, und unterschiedlichen Zuständigkeiten und Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Also ich sehe, warum der Filz so eng und dicht gefilzt worden ist. Und bin so ein bisschen ratlos, ja, wie man da rauskommt. Denn dass wir ein Problem mit nicht funktionierender Bürokratie haben und dass Digitalisierung eine Lösung sein könnte, das wissen wir auch schon seit 10 Jahren. Und trotzdem, ich kenne Beispiele aus der Justiz, wo man sagen muss, mir tun viele Richterinnen und Richter leid, die auf großen Rollwägen ihre Akten hin und her schieben müssen, während ihre Delinquenten, ich weiß nicht, die auf jeden Fall die Menschen, mit denen sie auseinandersetzen müssen, sagen wir mal Staatsanwaltschaft und der Angeklagte da mit, die sich von Juristen vertreten lassen, die alle Technologien und Möglichkeiten der Welt zur Hand haben und auch alles Geld dafür. Also dass der Staat sozusagen ins Hintertreffen gerät gegenüber seinen Bürgern, wenn er seine Ziele erreichen soll. Aus mir spricht die Ratlosigkeit. Ich glaube, ich wünsche mir ganz viel. Ich sehe einfach aktuell nicht, wie wir da rauskommen. Das ist ganz schön entmutigend.
Sagen wir mal so, unsere Landesregierung hat, nach dem, was wir bisher hören, jetzt zumindest gute Ansätze mit Abschaffung von Berichts- und Dokumentationspflichten und also wirklich sehr weiten Ansätzen. Jetzt bleibt zu hoffen, dass sie die dann auch umsetzen und Strahlkraft in den Bund und nach Europa entwickeln. Das wäre, glaube ich, dann schon mal.
Hoffen tue ich das auch.
Ne? Genau. Also ratlos wollen würde ich sein.
Ja, dann auf optimistisch dann.
Und natürlich optimistisch. Ja, ich wünsche der unserer neuen Landesregierung damit alles Gute, und ich glaube, dass da jetzt auch tolle Leute sind, die jetzt Gas geben können und da was reißen können. wir müssen mal schauen, wie hart die Realitäten sich dann am Ende erweisen, in denen die sich auch jetzt wiederfinden. Aber natürlich habe ich größte Hoffnungen.
Vielleicht noch abschließend, Sie haben Baugenehmigung gerade angesprochen. Jetzt sind wir hier im Klettareal und um uns rum wird sehr, sehr fleißig gebaut. Das Klettareal ist Teil der IBA 2027. Wird das fertig bis zum nächsten Jahr alles hier?
Wenn ich das wüsste. Ich gehe fest davon aus, dass wir fertig werden und dass wir auch zur IBA fertig werden. Das ist schon eine spezielle Nummer hier. Mein Urgroßvater hat hier 1897 eine kleine Druckerei erworben und dann hat sich nach und nach kam das eine und das andere Gebäude dazu, dass so der ganze Block zwischen Rothe-Bühl-Straße, Hermannstraße und Augustenstraße zu unserem Campus geworden sind. Und da ist natürlich alles gewachsen und Sie finden jede Form von Bausubstanz und auch alle möglichen Katastrophen, die dieses Jahr hinter den Wänden und unter den Estrichen und so weiter finden. Und viele dieser Katastrophen haben wir jetzt schon erlebt und trotzdem steuern wir mit einem super guten Team, das hier grandiose Arbeit leistet, auf unseren Abschlusstermin zu. Und ich gehe fest davon aus, dass wir hier bald wieder 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beherbergen können, die sich heute woanders aufhalten müssen. Und das wird super gut.
Also was man sieht, scheint super gut. Diese alten Ziegelsteingebäude, das ist auch alles erhalten. Also darauf, meine ich, haben Sie auch geachtet, dass das auch insofern nachhaltig ist, ökologisch.
Sogar nicht nur so, dass wir hier im Bestand bauen und quasi alles, was erhaltenswert und würdig ist, erhalten, sondern sogar mit alten Steinen neu bauen. Also das, was Sie hier anlacht, wenn Sie hier reinkommen, sind tatsächlich Gebäudeteile, die angestückt werden an die bestehenden alten Industriebauten aus dem späten 19. Jahrhundert aus alten Steinen. Wir haben 240.000 Steine, gelbe Backsteine im Reichsformat in Mannheim gekauft. Reichsformat ist das damalige Format der Steine. Etwas eleganter, etwas länger, schmaler. Und die werden neu aufgemauert. Und ich habe mir sagen lassen, die Maurer waren doppelt so schnell wie erwartet, wohl auch, weil es ihnen so Spaß gemacht hat, mit den alten Steinen neue Gebäudeteile hochzuziehen. Ja, wir versuchen, so ökologisch nachhaltig zu sein, wie es nur geht. Bis zur weitläufigen Entsiegelung von Flächen. Also dort, wo bis vor kurzem hier noch ein großes, nicht so schönes, nicht so erhaltenswertes Gebäude stand, entsteht ein Park im Herzen unseres Campus. Ich hoffe, Sie kommen und gucken sich es dann an. Schauen sich die 68 Bäume an, die wir da pflanzen werden.
Werden wir definitiv machen.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn Sie Teil der IBA sind, ist es dann auch zugänglich für die Öffentlichkeit, zumindest in gewissen Momenten?
Ja, natürlich. Das war, ich glaube, das hätten wir nicht gewollt und die IBA natürlich auch nicht. Wir werden da alles tun, was möglich ist, damit sich die interessierte Öffentlichkeit sich das in Ruhe angucken kann.
Herr Klett, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank auch meinerseits. Ja, war ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Das war schon wieder mit 178K, mittlerweile in der 5. Folge. Hört also gerne mal auch in die anderen Episoden rein. Unter anderem waren wir bei Tritschler in der Stuttgarter Innenstadt, am Stuttgarter Flughafen, bei Sika Deutschland und auch im Jazzclub Bix. Das waren wirklich total spannende Einblicke. Susanne, sag mal, was nimmst du aus dem Gespräch heute mit David Klett mit?
Einmal, dass bei Familienunternehmen immer das Unternehmen mit am Esstisch sitzt. Zum anderen, dass wir enorme Herausforderungen in unserem Bildungssektor haben und dass KI dort auch eine große Chance bietet.
Und wenn es euch gefallen hat, gerne kommentieren, abonnieren und auch teilen. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei, @ihk_region_Stuttgart. Danke dir und danke euch, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Echte Nähe, echte Gespräche, echte Wirtschaft. Hier aus der Region Stuttgart. 178K. Immer am 25. jeden Monats. Überall da, wo es Podcasts gibt. Mit Susanne Herre und Martin Hoffmann.